Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen zu einer Runde mit lauter beeindruckenden Frauen. Angefangen bei Susan Sontag, zu deren Leben und Werk jetzt einige neue Bücher erschienen sind, die wir uns genauer ansehen. Wir stellen Ihnen aber auch die polnische Autorin und Frauenrechtsaktivistin Klementyna Zwirchanow vor. Und wir schauen gemeinsam mit der Schriftstellerin Olga Krasnowa nach Aserbaidschan, wo mehrere ihrer Romane spielen. In verschiedenen Regionen der Russischen Föderation herrscht Krisenzustand. In Belarus gibt es Demonstrationen und Festnahmen. In Aserbaidschan Kämpfe und Kriegszustand. Bei mir ist Olga Krasnowa im Studio. Sie ist in Baku geboren und als Elfjährige mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Auch ihre Romane spielen zum Teil in Aserbaidschan. Wie ihr viel gelobtes Debüt Der Russe ist einer, der Birken liebt. Und ihr zuletzt erschienener Roman Der verlorene Sohn, der führt tief in die Geschichte des Landes hinein. Olga Krasnowa, herzlich willkommen, guten Morgen.
Vielen Dank und guten Morgen.
Kurz nachdem wir Sie eingeladen hatten, kam gestern die Nachricht aus Belarus, dass Svetlana Alexejewitsch das Land verlassen hat. Sie ist nach Berlin gekommen, angeblich aus rein privaten und medizinischen Gründen. Glauben Sie das oder steckt da mehr dahinter?
Es kann natürlich sein, aber das ist auf jeden Fall ein sehr trauriges Signal, dass selbst sie das Land verlassen muss oder verlassen hat. Und vor allem ist es natürlich auch ein Signal, dass die autokratischen Regierungen in unserer Zeit einfach mit allem davonkommen. Und die internationale Gemeinschaft, was es überhaupt noch eine gibt, wird auch nicht einstreiten und sie können alles machen, was sie möchten.
Ist es das, was Sie daran so bewegt? Weil Sie, wir wollten ja eigentlich mit Ihnen vor allem über Aserbaidschan sprechen, aber dann haben Sie gestern gleich gesagt, nee, dazu möchte ich auch unbedingt was sagen. Was wühlt Sie daran auf oder was bewegt Sie?
Es ist einfach diese Hoffnungslosigkeit mittlerweile, auch die Hoffnungslosigkeit, die, glaube ich, ausstrahlt. Während des Konflikts in Syrien wurde nicht eingeschritten, es wurde nichts gemacht, um die Leute zu unterstützen. Jetzt lassen wir die Leute noch nicht mal mehr nach Europa, die tatsächlich sich irgendwann mal für die Demokratie ausgesprochen haben oder schon allein aus humanitären Gründen. Und auch in Weißrussland hat sich nichts geändert, sondern das ist einfach jetzt wie ein Freifahrtschein. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel auch Aserbaidschan und Armenien sich diese Entwicklung sehr genau angeschaut haben. Natürlich die Türkei, für sie ist es natürlich ein wahnsinnig großartiges Signal. Und sie wissen auch, sie können machen, was sie wollen.
Gucken wir mal auf Aserbaidschan. In ihrem ersten Roman, da kommt die Protagonistin, wie sie selbst auch, als Elfjährige nach Deutschland. Und in ihrem jüngsten Roman haben sie sich auch mit der Geschichte Aserbaidschans auseinandergesetzt. Was verbindet sie mit dem Land?
Das ist natürlich meine ganze Herkunft. Ich bin in Aserbaidschan geboren worden und ich bin mitten im Kaukasuskrieg aufgewachsen. Natürlich war ich nie an der Front, aber das ist, glaube ich, das, was mich zutiefst geprägt hat. Den ersten Roman wollte ich unbedingt schreiben, weil ich über die Pogrome an den Armeniern, die damals stattgefunden haben, in Sumgaid und auch in Baku berichten wollte, aber auch über den schwarzen September in Baku, als das russische Militär einmarschiert ist und als es sehr viele Tote gab, als es praktisch die ganze Zeit danach, es war nicht unbedingt eine sehr schöne Erfahrung und das hat mich zutiefst geprägt und vor allem diese staatlich organisierte Gewalt und ich glaube, seitdem lässt es mich nicht los.
Sie sind ja viel auf Twitter unterwegs. Wie ist da so die Stimmung? Wie wird da auf dieses Geschehen, auf den neuerlichen Konflikt um Bergkarabach geschaut?
Da bin ich ehrlich gesagt fast gar nicht. Aber es ist natürlich, dieser Konflikt um Bergkarabach, das ist nicht erst seit heute so, sondern schon seit von Anfang an. Das wird immer als ein sehr nationalistischer Konflikt inszeniert, weil es natürlich wahnsinnig einfach ist. Es ist sehr einfach, einfach mit diesem Nationalismus als eine Emotion das weiterzugeben und den Krieg zu rechtfertigen. Und wenn sich alle um den Krieg kümmern, dann schaut sich keiner mehr die Innenpolitik an. Zum Beispiel auch die Regierung Aliyev ist eine, die durchaus für Geldwäsche bekannt ist. Sie kommt in den Panama Papers vor. Man findet regelmäßig irgendwelche Unregelmäßigkeiten bei den britischen Konten auf einmal oder auch bei den deutschen Immobilien. Und das alles muss nicht mehr besprochen werden, sondern im besten Fall werden sie jetzt Bergkarabach zurückgewinnen und dann kann Aliyev natürlich seine Macht für die nächsten 40 Jahre manifestieren und auch das wieder locker weitergeben an seinen Sohn oder seine Söhne oder wen auch immer. Und das ist praktisch eine wahnsinnig einfache Legitimation, um so weiterzumachen, den Status quo zu erhalten.
In ihrem letzten Buch, in Der verlorene Sohn, da legt Schamil, bevor sein Sohn den Russen als Pfand ausgeliefert wird, seine Hände auf auf die Schulter seines Sohns, der soll eben den Russen übergeben werden. Und da heißt es im Roman, das ganze Gewicht seiner Herkunft spürte er auf sich. Was macht denn dieses Gewicht der Herkunft oder die Last der Geschichte aus?
Wahrscheinlich ziemlich viel. Das ist natürlich auch das Narrativ unseres Lebens, was wir immer wieder abhandeln und wo, an dem wir uns immer reiben. Aber zum Beispiel Shamil, um seinen Sohn, in dem es im letzten Roman geht, das war zum Beispiel auch derjenige, der praktisch den modernen Dschihadismus mit erfunden hat und auch den Dschihad als Erster eigentlich mit Hilfe des Osmanischen Reiches eben auf den Krieg übertragen hat. Und heute sprechen wir auch von diesen angeblichen oder vielleicht auch sehr wahrscheinlichen 4000 dschihadistischen Kämpfen aus Syrien. Ich meine, ich bin selber keine Journalistin, aber meine Vermutung ist auch ehrlich gesagt, dass diese Söldner eigentlich aus dem Kaukasus kommen. Und das sind eben diese dagestanischen und tschetschenischen Krieger, die in der Tradition von Shamil stehen, dann irgendwann mal in Syrien als Söldner gekämpft haben, jetzt wieder zurückkommen. Also das ist einfach, was mir immer sehr komisch vorkam, diese Formulierung syrische Söldner, die jetzt angeblich in Aserbaidschan kämpfen oder vielleicht sogar bestimmt.
Aber gibt es denn sowas wie eine kaukasische oder aserbaidschanische Identität? Sie selbst sind ja auch quasi so ein Gemisch und haben ja auch schon mal gesagt, dass Sie diese Frage nach der kulturellen Herkunft gar nicht so spannend finden.
Na, es ist eben diese Mischung. Also die gibt es natürlich, aber die ist wahnsinnig vielfältig und es gibt die unterschiedlichsten Verbindungen auch. Aserbaidschan ist eigentlich ein sehr multikulturelles Land. Es gab da sehr viele gemischte Ehen, es gab sehr viele Armenier, die dort gewohnt haben, Georgier. Für Juden war das immer das sicherste Herkunftsland. Es gab die aschkenasischen Juden, es gab die Bergjuden und es gab eine wahnsinnige Vielfältigkeit, auch in den unterschiedlichen Sprachen und den unterschiedlichen Bergstämmen, die eigentlich immer frei ausgelebt werden konnten, zumindest für die Armenier bis 88.
Wenn wir jetzt nochmal auf die ganze Region da schauen, was würden Sie sich wünschen? Vermissen Sie da auch von der EU noch eine stärkere Haltung oder sich stärker einzubringen?
Die EU hat es ja von Grund auf vernachlässigt. Die EU ist ja gerade nicht unbedingt ein sehr mächtiger Akteur, zumindest keiner, der sich tatsächlich mit den Problemen auseinandersetzt und etwas dagegen tut. Ich glaube, der Konflikt lässt sich durchaus diplomatisch lösen. Es muss nur der politische Wille da sein und den sehe ich gerade nicht.
Olga Krasnova, vielen Dank für dieses Gespräch, dass Sie hier waren.
Vielen Dankeschön. Dank Ihnen.
Und zuletzt ist von Olga Krasnova der Roman Der verlorene Sohn erschienen beim Aufbau Verlag. In Belarus sind viele unerschrockene Frauen auf der Straße und protestieren gegen Präsident Lukaschenko. Auch in Polen demonstrieren Frauen gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS und für die Rechte der Frauen. Eine der Aktivistinnen ist die Autorin Klementina Suchanow, die Martin Sander in Warschau getroffen hat.
Auf der einen Seite ist sie Autorin und Literaturwissenschaftlerin. Klementina Suchanow, geboren 1974, hat bereits einige Bücher vorgelegt. Zuletzt erhielt sie bedeutende Preise für ihre zweibändige Biografie über Witold Gombrowicz, den großen Exzentriker der polnischen Moderne. Auf der anderen Seite kämpft sie auf der Straße. Vor allem gegen die nationalkonservativen Machthaber der PiS-Partei und für die Rechte der Frauen. Ein Foto aus einer Anti-Regierungsdemonstration hat sich vielen Polen besonders eingeprägt. Eine schmale Frau mit kurzem, dunklem Haar zu Boden gedrückt, ein riesiger Polizeistiefel am Gesicht. Mehrfach wurde Klementina Suchanow in Handschellen gelegt. Nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei musste man sie an der Wirbelsäule operieren.
Wenn man sich als politische Aktivistin betätigt und zugleich eine wissenschaftliche oder schriftstellerische Karriere verfolgt, bedarf es einer gewissen Hygiene. Das eine ist das Engagement auf der Straße. Da halte ich mein Gesicht für klare politische Ziele hin. Während ich für oder gegen etwas demonstriere, handle ich zudem schnell und energisch. Beim Schreiben benötige ich dagegen Ruhe und Einsamkeit. Also verwandle ich mich am Computer in eine andere Person. Für beide Haltungen gibt es in mir Platz.
Das ist Krieg, Frauen, Fundamentalisten und das neue Mittelalter. So lautet der Titel ihres neuesten Buches. Klementina Suchanow erzählt darin die Geschichte eines neu erwachten christlichen Fundamentalismus. Seinen Akteuren in ganz Europa und beiden Hälften Amerikas ist die offene Gesellschaft, die liberale Demokratie mit ihren Rechten für Minderheiten und Andersdenkende ein Dorn im Auge, insbesondere aber die Rechte der Frauen. Organisationen wie die polnische Ordo Juris, die brasilianische FTP, deutsche Lebensschutzgruppen oder der World Congress of Families aus den USA nehmen Einfluss auf die Verschärfung von Abtreibungsverboten, steuern Kampagnen gegen sexuelle Minderheiten und verharmlosen Gewalt in der Familie. Sie schlagen Regierungen neue Gesetze vor und arbeiten sie gleich aus. Sie haben viel Geld, Anwälte und einflussreiche Lobbyarbeiter. Auf über 600 Seiten, die sich über weite Strecken wie ein Kriminalroman lesen, untersucht Clementina Suchanow Entstehung, Profil und Methoden der einzelnen Gruppen. Besonderes Augenmerk schenkt sie den Querverbindungen und stößt dabei immer wieder auf eine Steuerungsinstanz. Es ist der Kreml. 2012-13 vollzog der russische Präsident und gelernte KGB-Offizier Wladimir Putin eine bemerkenswerte Wende. Bis dahin ein klassisch post-sowjetischer Atheist, schwang er sich nun zum Sachwalter christlicher Werte auf und spielte sie gegen die aus seiner Sicht dekadenten westlichen Demokratien aus.
Damals, 2012-13, hat Putin angefangen, vom Westen als Satan zu sprechen. Von da an ist der Westen für ihn G-Europa. Und seither hält er über seine Kanäle Verbindungen zu rechtsextremen, faschistischen Bewegungen.
Nicht zufällig, argumentiert Suchanow, drangen Putins Militärs kurz darauf in die sich nach Westeuropa orientierende Ukraine ein. Nicht zufällig ließ Putin die Feministinnen der Moskauer Punkgruppe Pussy Riot wegen Verletzung religiöser Gefühle ins Straflager verbannen. Der Kreml als Drahtzieher eines internationalen rechtsextremen, religiös verbrämten Fundamentalismus. Das mag für deutsche Ohren nach Verschwörungstheorie klingen, doch Clementina Suchanows Beweisführung wirkt erdrückend. Zumal sie das Wirken etlicher Protagonisten des Netzwerks detailgenau unter die Lupe nimmt. Außerdem streut sie in ihrem Buch eine feministische Chronik der vergangenen 2 Jahre in ihrem Heimatland Polen ein. Darin notiert sie aktuelle und persönliche Erfahrungen aus dem Frauenprotest gegen die Politik der nationalkonservativen PiS-Machthaber. Mitunter platzten bei diesem Protest auch rohe Eier auf Staatslimousinen.
Wir versuchen immer, eine Konfrontation mit den Machthabern herbeizuführen, eine Aktion gegen sie zu organisieren. Denn niemand von der Regierung will sich überhaupt anhören, was wir fordern. Das lässt die Menschen verzweifeln und das radikalisiert sie. Der Streik der Frauen ist eine ziemlich radikale Bewegung für polnische Verhältnisse.
Und die Schriftstellerin Clementina Suchanow Teil einer Protestbewegung, die in Polen bisweilen über 100.000 Menschen auf die Straße brachte. Suchanows Buch über einen hierzulande wenig beachteten Krieg der Kulturen sollte man auch in Deutschland so bald wie möglich zur Kenntnis nehmen. Eine Übersetzung der im Frühjahr erschienenen polnischen Originalausgabe ist allerdings noch nicht in Sicht. In der Hinterhauswohnung im Stadtzentrum von Warschau, wo sie mit ihrer heranwachsenden Tochter lebt, plant Clementina Suchanow bereits ihr nächstes Werk. Wenn sie nicht gerade protestiert, schreibt sie an einem Roman über Anarchisten im frühen 20. Jahrhundert.
Mich interessiert ihre Motivation. Was bringt Menschen dazu, zu radikalen Mitteln zu greifen, wie eine Bombe zu werfen, zu sterben, um einen Akt der Rache, der Gerechtigkeit zu vollziehen? Mich interessiert dabei das psychologische Moment, wenn man in eine radikale Bewegung eintritt. So stehe ich vor einer neuen Herausforderung.
Sagt die polnische Aktivistin und Autorin Clementina Suchanow. Sie wirkte cool, sah sehr gut aus und vor allem hatte sie wirklich etwas zu sagen. Susan Sontag war ein intellektueller Star und ganze Generationen von Geisteswissenschaftlerinnen wollten so werden wie sie. 2004 starb die New Yorker Schriftstellerin, Kritikerin und Filmemacherin mit 73 Jahren und in diesem Herbst erscheinen gleich 3 Bücher über ihr Leben und Werk, beziehungsweise eines enthält Erzählungen von Susan Sontag selbst. Die anderen beiden sind von zum einen reinen Erinnerungen der amerikanischen Autorin Sigrid Núñez, die lange Zeit Susan Sontags Assistentin war, und dann die monumentale Biografie von Benjamin Moser, der auch vorige Woche in der Lesart zu Gast war und der für sein monumentales Werk den Pulitzer-Preis bekommen hat. Literaturkritikerin Susanne Meyer hat seine Biografie bei uns im Programm vorgestellt und mit ihr will ich jetzt aber mal alle drei Bücher genauer anschauen. Frau Meyer, welches der drei Bücher haben Sie denn eigentlich mit dem größten Vergnügen gelesen?
Also ehrlich gesagt, diesen kleinen, schmalen Erzählband. Ich kannte diese Erzählung noch nicht. Ich kannte den Núñez-Band, der sehr bitter, sehr böse in der Abrechnung ist. Und diese Erzählungen zeigen plötzlich eine Susan Sontag, die so leichtfüßig sein konnte. Die sind so spielerisch, besonders die ersten beiden Erzählungen. Die sind so ganz mutig in der Form, anders als in ihren Romanen, an denen sich dann Herr Moser auch wirklich sehr bemüht abarbeitet. Wagt sie da was und offensichtlich mit dem Gefühl, nichts groß zu wagen. Also sie scheint da plötzlich auf so einer Linie zu sein, wo sie denkt, jetzt mache ich einfach mal irgendwas. Und alles andere, was Susan Sontag sonst gemacht hat, war so mit Anstrengung und irgendwie diese ganzen Leselisten ablesen und diese ganzen schwierigen Leute erklären und diese ganzen wichtigen modernen Filme erklären. Und diese Erzählungen, da lacht man, da freut man sich dran. Also das war, sag ich mal, wie eine kleine Erholung auch nach diesen 1900 oder 1000 Seiten Moser.
Aber das, was Sie jetzt über die Erzählungen sagen, das ist ja tatsächlich nicht das, was sie so berühmt gemacht hat.
Ja,
was
das
war
stimmt.
Das? Sie ist ja mit 30, 1963, glaube ich, schlagartig zu so einer sehr, sehr berühmten Intellektuellen geworden. Wie kam das?
Also sie ist da auf dieser Bühne von New York aufgeschlagen. Moser spielt das ein bisschen runter. Da war ja schon eine Menge los. Da war ja Punk los. Da rockte es sozusagen. Da war Andy Warhol unterwegs. Andy Warhol hat, glaube ich, 62 oder was, seine Factory aufgemacht. Und sie ist da reingekommen. Die war eine hochgebildete, selbstgebildete Frau aus der Provinz. Vollgestopft mit allen Theorietexten und allen Texten der Moderne. Und sie hatte wohl das Gespür dafür, dass es da einen Umbruch gab. Und dann hat sie diesen sehr interessanten kleinen Essay über Camp geschrieben, der eigentlich das Gegenteil von dem sagte, was sie nämlich gerade die ganze Zeit machte. Der sagte im Prinzip, die Zeit der Hochkultur, des Tiefschürfenden, das ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt hier bei der glitzernden Oberfläche. Mit anderen Worten, bei den großen Glitter Queens von New York, bei Warhol, bei den ganzen Clubs. Sie hat im Prinzip, das wird ja auch zum Vorwurf gemacht, eine große, aufblühende Schwulenkultur beschrieben, ohne das zu benennen. Es war vielleicht auch ein kleiner Punkt in diesem großen Erfolg, dass sie das zwar beschrieben hat, aber sie ist sozusagen nicht nach vorne ans Netz gegangen, hat das offensiv so genannt. Aber sie hatte tatsächlich ihre Zeit erfasst. Und mit einem großen Gespür. Und dann ist das gleich aufgegriffen worden, das ist in der New York Times aufgegriffen worden, das ist in Magazinen, das war auch die Zeit, wo die Magazinkultur richtig aufblühte. Die Amerikaner sind da ja sozusagen sehr viel weiter gewesen, dass sie auch intellektuelle Frauen in Magazinen groß gedruckt haben. Ich sage nur Joan Didion, ja, hat ganze Sequenzen geschrieben. Und dafür war natürlich Susan Sontag auch geradezu wunderbar ausgestattet.
Weil sie auch so toll aussah.
Weil sie einfach so großartig aussah. Die fiel schon als Studentin auf mit diesem dunklen Haar und diesen Rabenaugenbrauen und diesen dunklen Augen. Und dann dieses coole, lässige, immer so ein bisschen in Napa-Lieder. Das war natürlich auch ein bisschen der androgyne Stil. Das war auch ein bisschen in die Warhol-Szene rein. Und das war auch sicher sehr klug, weil sie ist halt nicht als die Frau, als das Weibchen sozusagen da aufgetreten. Deswegen musste man auch nicht sagen, was will die Frau hier, sondern sie war diese große, glamouröse, androgyne Gestalt, die mit dieser Coolness unterwegs war.
Hatten wir hier eigentlich nicht so, ne?
Nein, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir Susan Sontag geradezu kultisch verehren und auch jede Menge Leute im Sonntagsstyle rumlaufen, weil wir das einfach nie gehabt haben. Man musste also, wir hätten es vielleicht mit Frau Ahrens gehabt, aber sie musste halt auch auswandern, zu überleben. Also bei uns ist das einfach weggewischt worden, diese Möglichkeit des Seins.
Aber Susan Sontag hatte ja auch tatsächlich ein interessantes Leben. Benjamin Moser hat jetzt ein riesendickes Buch darüber geschrieben,
ja,
über 900 Seiten. Wie ist das? Wie liest sich das? Lohnt sich das, diese 900 Seiten zu lesen?
Also ich habe das natürlich mit großem Interesse gelesen. Das lässt sich auch gut lesen. Das ist jetzt irgendwie nicht schwer zu lesen. Das ist sozusagen alles über Sonntag. Mozart, glaube ich, ist in einer ähnlichen Weise besessen wie Susan Sonntag selber, indem er seitenlang die illustren Gesprächspartner rangebaggert hat. Es ist alles mögliche Material da. Das Buch heißt ja auch nicht Susan Sonntag, sondern Sonntag. Das heißt auch nicht eine Biografie der großen Intellektuellen, es heißt die Biografie. Also er hat eigentlich auch so einen fast monströsen, riesigen Anspruch. Und es ist voll mit Anekdoten natürlich auch. Es ist irgendwie schon interessant zu lesen, was Richard Burton über Susan Sonntag gesagt hat und wie Brodsky sich geäußert hat, der eine Zeit lang ihr Partner war. Die These, über die kann man, glaube ich, sehr streiten. Moser bändigt dieses riesige Material, indem er mit so einem psychoanalytischen Ansatz daran geht. Und er sagt, dies ist eine Person, die das kleine Mädchen aus der Provinz war, deren Vater ganz früh verloren ging. Der war in China und ist da in Tibet gestorben. Die Mutter war sehr kalt und die hat dann für sich eine Persona erschaffen, die Susan Sonntag in Anführungsstrichen. Und dieses Muster zieht er so gnadenlos durch und schreibt, sie war die Form, die sie dann zerbrochen hat. Und ich glaube, da irrt er, weil, wie schon erwähnt, es gab auch Susan Sonntag, es gab auch Angela Davis, die glamouröse Philosophie-Professorin aus Berkeley. Es gab Didion. Es gab wirklich jede Menge von wirklich sehr beachtenswerten Frauen in dieser Zeit. Und sie war eine von denen. Und das ist nicht wenig.
Wenn er so viel Material hat und so viele verschiedene Aspekte, wie kriegt er das denn in den Griff? Also hat es eine Form, diese riesige Biografie?
Wie ich schon sagte, das eine ist, also er geht sozusagen ganz normal chronologisch vor. Es beginnt sozusagen mit ihrer Jugend und es endet mit ihrem Tod. Und dann hat er sozusagen immer diesen Fokus. Also wenn er sozusagen auf das Material schaut, dann fokussiert er seine kleine Linse so, dass immer dieses Muster rauskommt. Er hat auch eine Menge zu erklären. Es ist diese glamouröse, kluge Gestalt. Aber einige von diesen Texten lesen sich einfach unglaublich bemüht. Warum sind sie so bemüht? Es war die bewunderte Gestalt, von der alle möglichen Leute berichten, dass sie unerträglich war, dass sie Leute gedemütigt hat, dass sie böse war, dass sie die Menschen heruntergeputzt war. Und dann kann Moser wieder auftreten und sagen, das ist so, weil sie im Herzen immer noch die kleine Susan war und sich aufspielen musste.
Also besteht da nicht die Gefahr des Voyeurismus, wie
ja,
er da drauf guckt?
Doch. Ja, ja, das finde ich schon. Also um zu verstehen, warum Susan Sonntag die große Susan Sonntag war, das sagen auch viele Leute, reicht es im Prinzip, diese frühen Essays zu lesen, Against Interpretation, das ist eigentlich eine Variante von Camp, eine Absage an die tiefschürfende Kultur der Hochkultur. Sie hat gespürt, jetzt kommt eine neue Ära der Oberflächenfaszination. Susan Sonntag hat das neue Medium Fotografie, was damals so wirklich nach vorne gespielt wurde. Sie hat es nicht betrachtet unter einem wichtigen Gesichtspunkt, dass es für Frauen auch sehr wichtig war, weil es war auch ein nicht so teures Medium. So eine Kamera konnte man sich leisten. Sehr viele Frauen haben in diesen 60er, 70er Jahren auch in Europa mit der Fotografie angefangen. Und Susan Sonntag hat dieses Medium einer Kulturkritik unterzogen. Sie hat sich da selber auch korrigiert. Am Anfang war das ihr Standpunkt kritisch. Zum Schluss hat sie in diesem Buch Das Elend anderer betrachten, finde ich sehr zu Herzen gehend, dafür plädiert, dass man auch die Schreckensbilder, sage ich jetzt mal, aus Aleppo anschauen muss, weil es die Opfer gewollt hätten, dass man ihr Elend sieht und dass man es zur Kenntnis nimmt. Das waren sicherlich zusammen mit den Büchern über Krankheit ihre wichtigsten Werke. Auch über Krankheit, denke ich, können wir heute eigentlich nur mit Susan Sonntag nachdenken. Susan Sonntag, die selber Jahrzehnte gegen verschiedene Krebserkrankungen gekämpft hat, hat sich sehr dagegen ausgesprochen, diesen Prozess des Krankwerdens durch furchterregende Metaphern zu überlagern. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie Herr Drosten und Herr Lauterbach hier sozusagen den Ton vorgeben, wie man über Covid-19 redet, dann hat das auch ein bisschen was von Susan Sonntag. Also das würde reichen sozusagen, um zu verstehen, warum sie so berühmt ist. Und das andere finde ich eher ein bisschen ablenkend, ja, und voyeurhaft.
Wenn Sie jetzt diese beiden Bücher über Susan Sonntag anschauen, würden Sie sagen, dass sich Ihr Bild von dieser Person, von ihr als große Intellektuelle dadurch verändert oder sogar vielleicht beschädigt wird?
Also ich habe dieses Buch von Núñez schon 2011, als es rauskam, gelesen, als ich was über Sonntag geschrieben habe. Und ich war sehr erschrocken, auch erschrocken über diesen Furor, mit dem sie sich sozusagen über diese Figur hermacht und wirklich sehr intime Einzelheiten aus dem Zusammenleben erzählt. Sie war Núñez war befreundet mit David Reef, ihrem Sonntagssohn. Und das sind so viele Szenen aus dem Häuslichen. Und es hat sich dann wirklich sowas eingestellt, nein, das möchte ich nicht wissen. So, das geht mir jetzt zu weit. Weil ich letztlich auch als Literaturkritikerin sagen muss, ob jemand nett ist oder nicht, das ist einfach so vollkommen wurscht, wenn man die Texte eigentlich liest und sagt, stimmt das jetzt oder stimmt es nicht? Ist das ein guter Text oder ein schlechter Text? Ist es stilistisch gelungen oder nicht? Und das ist zwar ein bisschen bitter, aber eigentlich ist es egal, ob jemand nett ist oder nicht. Es kommt darauf an, ob er gut denken und gut formulieren kann.
Und das konnte Susan Sontag ja zweifellos.
Aber wirklich, ja.
Also auf jeden Fall eher sie selbst mal wieder lesen, würden Sie sagen. Höre ich da so ein bisschen raus?
Ja, das würde ich auf jeden Fall. Also das würde ich jetzt in diesen Tagen auf jeden Fall jedem empfehlen, das Leid anderer zu betrachten, noch mal zu lesen oder Krankheit als Metapher.
Susanne Meyer hat also noch mal richtig viele Seiten zu Susan Sontag gelesen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, danke, Frau Gerl.
Und Benjamin Mosers Biografie Sonntag ist beim Penguin Verlag erschienen. Sigrid Núñez Erinnerungen hat der Aufbau Verlag herausgegeben, Titel Sempre Susan. Und wer lieber Susan Sontag selbst lesen möchte, ihre Erzählungen Wie wir jetzt leben, hat Katrin Rassum übersetzt und erschienen sind sie im Hansa Verlag.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
In der Mitte ihres Lebens erleben ja viele Frauen nochmal eine regelrechte Verwandlung. Die sogenannten Wechseljahre oder die Menopause versetzt viele in einen Ausnahmezustand. Was genau da passiert, wie man Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen über Jahre gut aushält, dazu gibt es viele Mythen und Märchen, aber wie mir scheint auch sehr viele Bücher, die gut gemeinte Ratschläge verteilen. Und da scheinen jetzt zwei Neuerscheinungen ein bisschen anders zu sein. Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion hat zwei Bücher gelesen, Women on Fire von Sheila de Lis und Zwischenzeiten von Marina Benjamin. Was sind denn das für Bücher?
Das sind beide sehr, sehr unterschiedlich, aber beide wahnsinnig fesselnd. Das eine ist so eine Art erzählende Kulturgeschichte mit Innenschau. Das ist das Buch von Benjamin. Und das andere von der Gynäkologin Sheila de Lis, ganz peppig gemacht, das Aufklärungsbuch, würde ich sagen. Woman on Fire zeigt ja so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Aber ich sage nur aufgepasst, der Titel klingt wirklich banaler, als das ganze Buch ist. Die Autorin hat es meiner Meinung nach richtig gut drauf. Und ihre 288 Seiten, die sind auch gerade schon auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Also die trifft wirklich einen Punkt.
Also eine Medizinerin, eine Kulturwissenschaftlerin, bleiben die denn auch streng quasi bei ihren Leisten? Wie gucken die da drauf?
Ja, also die Britin Benjamin, die erzählt ihre eigene Geschichte davon, wie es sich für sie wirklich angefühlt hat nach der Entfernung ihrer Gebärmutter und Eierstöcke von jetzt auf sofort, wie sie das erlebt hat, in hohem Bogen in diese Perimenopause katapultiert zu werden. Das ist für sie ein Schock und genauso erzählt sie davon. Sie ist getragen von Verlust, von Trauer, von Angst. Das Älterwerden trifft uns wie ein Schlag, heißt es da in dem Buch, das in die Magengrube krempelt uns komplett um. Ganz anders Sheila de Lis, die Gynäkologin, schreibt wahnsinnig dynamisch und wortreich und will Frauen eigentlich ermutigen, ihren Körper wirklich bis ins Kleinste kennenzulernen. Da gibt es überhaupt kein Tabu. Dafür jede Menge an Wissen darüber, was im Frauenkörper wann, wo passiert, wofür Östrogen da ist, Progesteron und Testosteron, wie man sich anfühlt, wenn die weggehen, aber auch, was man tun kann, um sich dann doch wieder wohlzufühlen.
Aber so eine Formulierung wie trifft uns wie ein Schlag, das klingt ein bisschen deprimierend. Ist das nicht so eine erbauliche Lektüre?
Also es ist, sagen wir mal so, ich finde schon bei Marina Benjamin ist es so, dass man es auch wirklich ein bisschen aushalten muss, weil die leidet heftig. Also die erlebt das wirklich als Abschied von allem, was da ist. Die beschreibt solche Momente, wo sie sich überraschend im Spiegel anguckt und erschrickt vor ihrem eigenen Spiegelbild, weil da eben nicht mehr die junge, blühende Frau ist, sondern die ältere Frau. Aber sie macht ein dann doch sehr beeindruckendes Protokoll ihres Innenlebens. Sie will eben auch Kompass sein. Sie will Frauen sagen, das erwartet euch und genau solche Gefühle erwarten und uns, sage ich schon, euch, uns, die Frauen, die in dieses Alter kommen. Und ich finde, dass sie dann doch ein, obwohl es so heftig ist und man mitunter auch so ein bisschen erschüttert ist, meandert sie da doch sehr gekonnt durch ihre eigene Gefühlswelt. Und das Gute an diesem Buch ist, dass sie eben auch guckt, was passiert um mich rum. Also sie schaut auf den Tod ihres Vaters, auf den Tod der besten Freundin, aber auch auf ihre über 80-jährige Mutter, wie die ihr Alter dann doch meistert, und auf ihre pubertierende Tochter, die dem Leben so ganz munter entgegenspricht. Und das fand ich dann doch wieder, trotz harter Momente, dann doch irgendwie berührend und auch wichtig.
Und die Medizinerin, die Gynäkologin Sheila de Lys, wie nähert die sich dem Thema?
Ja, also Sheila de Lys, die ist halt wirklich voll die Fachfrau. Die lässt, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, die sagt, das fand ich das Beste eigentlich, die sagt, das Bild von der Perimenopause ist hoffnungslos veraltet. Und dazu gehört dann auch, dass die vaginale Gesundheitsvorsorge in Deutschland auf dem Stand der 50er Jahre steht. Also die ist knallhart in ihrer Analyse. Die sagt zum Beispiel, Frauenärztinnen und Frauenärzte, die sehen, was Östrogenmangel verursacht an der Vagina der Frauen. Den Frauen macht das extreme Probleme. Ihre Ärzte klären sie aber nicht darüber aus, obwohl sie das schon sehen. Die sagen also nicht, was passiert da. Da sagt jetzt die gebürtige Amerikanerin, Schluss auf. Keine Frau muss das aushalten. Man kann etwas tun. Sie begegnet also so ein bisschen anders als Benjamin, die allerdings in ihrem Buch auch, das habe ich noch nicht so richtig deutlich gemacht, ganz toll auch in die Kulturgeschichte guckt, die auch Medizingeschichte beschreibt. Also die packt wirklich in ihr kleines Buch ganz, ganz viel auch an Wissen rein. Und auch das macht jetzt Benjamin außergewöhnlich. Die de Lys wiederum, die sagt, wir müssen Frauen ermächtigen, selbst zu entscheiden, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und sie sollen aufhören, sich abfinden zu wollen mit Zuständen, die sie nicht aushalten müssen.
Also Aufklärung einerseits und aber auch Optimismus klingt da für mich an. Auch im Titel ja die fabelhaften Wechsel, aber so fabelhaft ist das ja dann doch eigentlich nicht.
Doch, weil wenn man doch, genau, das ist fabelhaft. Also wenn man sich die Symptome dann, sich denen sozusagen unbehandelt hingibt, dann ist nichts fabelhaft. Das wissen wir alle, die wir Frauen kennen, die in der Zeit stehen, die wirklich ihren Kompass verlieren, die verwirrt sind, die traurig sind, die schlecht schlafen, die einfach eben tatsächlich ihren Schwung verloren haben. Aber wenn man sich auskennt und weiß, man muss das nicht aushalten, es gibt Wege, sich dem Ganzen entgegenzustellen und damit auch zu leben. Also wir müssen ja nicht sagen, wir leugnen das. Das tut Sheila de Lys auch überhaupt nicht. Sie wirbt aber ganz offen für bioidentische Hormone. Diese, so schreibt sie, werden eben anders als die bisherigen Präparate nicht mehr aus Stutenurin hergestellt. Das erzählt sie auch sehr deutlich, was in dieser Hormonersatztherapie, was da für eine Geschichte dahinter steht. Sie wägt auch ganz klar Vor- und Nachteile ab. Aber trotz allem bleibt sie eine Befürworterin. Denn, da schreibt sie, eine Scheide ohne Östrogen verfällt, tut weh, wird zu einer Wüste. Und welche Frau will das schon?
Also beides Bücher, die Mut machen und ermächtigen.
Ja, ich finde total, so habe ich das empfunden beim Lesen. Das ist nämlich wirklich, die beiden Bücher spielen die Erfahrungswelt von Frauen in den Wechseljahren. Und das ist eine reiche und das ist eine verschiedenartige. Und allein dafür, finde ich, gehört diesen beiden Autorinnen ganz großes Lob. Nein, sogar noch mehr. Denn für mich gehört es wirklich zur Frauenemanzipation dazu, dass man seinen Körper kennt, tabulos.
Kim Kindermann hat zwei Bücher über die Wechseljahre gelesen, Women on Fire, alles über die fabelhaften Wechseljahre von Sheila de Lys, erschienen bei Rowohlt Polaris, und von Marina Benjamin, Zwischenzeiten vom Verstehen der Wechseljahre, herausgekommen beim Arche Verlag und übersetzt von Sabine Lengsfeld.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Mein Name ist Frank Gosen, ich bin seit 1979 Beatles-Fan.
Damals verfiel der Autor und Kabarettist der Liverpooler Band. Bis heute hat sie ihn nicht losgelassen. Jetzt hat Frank Gosen ein Buch über die Beatles geschrieben. Heute liest er daraus in Frankfurt am Main. Here comes the sun, here comes the sun. Für sein Buch fuhr Frank Gosen mit Frau und Kindern die Lebensstationen der Beatles in Liverpool ab. Die ersten Beatles-Platten besorgte ihm sein Vater, als er, ein Elektriker, in einem Plattenladen ein paar Steckdosen anschraubte.
Und sagte dann den magischen Satz, für mich lebensverändernd: Gib mir kein Geld, gib mir lieber ein paar Platten für meinen Jungen. Yesterday,
all my troubles seem so far away. 8 Tage die Woche, die Beatles und ich. Frank Gosen liest heute um 20 Uhr im Neuen Theater Höchst in Frankfurt am Main, morgen in Tuttlingen. Der aufkommende Nationalsozialismus machte Thomas Mann zum überzeugten Fürsprecher der Demokratie.
I am optimistic about the final victory of democracy. Eine Ausstellung in München erinnert daran, mit Fotografien, Texten und Auszügen aus Manns berühmten Radioansprachen. Das Ganze in einem stilisierten Nachbau seines Hauses im kalifornischen Pacific Palisades. Literaturhausleiterin Tanja Graf.
Wir fanden einfach, dass es sehr gut in diese Zeit passt, am Beispiel Thomas Manns zu zeigen, dass der Demokratiebegriff ständig erneuert werden muss, dass er verteidigt werden muss und dass man sich dafür einsetzen muss, dass der demokratische Gedanke in dem Sinne, wie er für uns vielleicht selbstverständlich geworden ist, eben es nicht mehr ist.
Die Ausstellung schlägt auch einen Bogen zur Gegenwart und fragt, wie wir Demokratie stärken können. Thomas Mann, Democracy Will Win. Bis zum 4. Oktober ist die Ausstellung im Literaturhaus in München zu sehen.
Du hattest mir ein neues, schlüsselfertiges Stück versprochen, und zwar ungefähr jetzt. Habe ich das geträumt? Ich habe mit einem Roman angefangen.
Eve, der Roman des britischen Schriftstellers James Hadley Chase aus dem Jahr 1945, wurde bereits von Joseph Losey verfilmt. Vor 2 Jahren erneut von dem Franzosen Benoît Jacquot. Seine Version der Geschichte um einen aufschneiderischen Pseudoschriftsteller und dessen Abhängigkeit von der Prostituierten Eva, gespielt von Isabelle Huppert, ist morgen auf Arte zu sehen.
Du musst gehen, ich erwarte einen Gast.
Hättest du mir sagen können.
Er kommt außer der Reihe und kommt sehr schnell. Du kannst oben warten, wenn du willst. Du hast gesagt, du fährst dann zurück, hm?
Ja, mein Zug geht in einer Stunde.
Oh, vergiss es, dann haben wir keine Zeit mehr.
Eva, morgen um 20.15 Uhr auf Arte und dann bis zum 6. Oktober in der Arte Mediathek.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.